Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nachdem wir unsere Reihe über den Galaterbrief letzte Mal unterbrochen haben, machen wir heute weiter. Und zwar mit Galater Kapitel 6, den Versen 6 bis 10. Wir sind also fast am Ende unserer Reihe, die vorletzte Predigt zum Galaterbrief. Und wir werden uns heute die Verse 6 bis 10 ansehen. Ich lese uns aber, damit wir ein bisschen den Zusammenhang mitbekommen, schon ab Kapitel 5. Vers 26. 5,25, Entschuldigung. 5,25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, und da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wie gesagt, wir haben einen bisschen längeren Abschnitt gelesen, wegen dem Zusammenhang. Und der Predigttext sind die Verse 6 bis 10. Es geht also los, wer im Wort unterrichtet wird und so weiter. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den letzten beiden Kapiteln des Galaterbriefs erklärt uns Paulus, wie unser praktisches Leben als Christen aussehen sollte. Er hatte 4 Kapitel lang erklärt, was es bedeutet, dass wir alleine durch den Glauben gerettet werden. Nicht durch unsere guten Werke, nicht dadurch, dass wir irgendetwas tun, was im Gesetz steht, sondern einzig und allein, weil Jesus Christus für unsere Schuld und für unsere Sünde gestorben ist. Und wenn wir daran glauben, dann werden wir gerettet. Und die letzten beiden Kapitel seines Briefes, die benutzt er, um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Denn viele Leute denken, okay, wenn ich aus Glauben alleine gerettet bin, dann kann ich ja danach leben, wie ich will. Und ab Kapitel 5, Vers 1 erklärt uns Paulus, dass das nicht geht. Zwar gibt es auch im Leben von Christen, also im Leben von Menschen, die an Jesus glauben, von ganzem Herzen immer noch sehr viel Sünde. Aber jeder, der aus Glauben allein gerettet ist, hat das Ziel, mit seinem Leben Gott zu ehren. Paulus erklärt, warum. Er sagt, jeder Christ hat von Gott ein neues Herz geschenkt bekommen. Und Paulus nennt es in den Kapiteln 5 und 6 den Geist. Und dieses neue Herz in uns, das kämpft gegen unser altes Herz, was leider immer noch da ist und was uns von Gott wegziehen kann. Und erinnert euch, in den letzten Predigten habe ich öfter erklärt, wie dieser Kampf aussieht. Der Kampf zwischen unserem neuen Herz, was Paulus hier den Geist nennt, und der Kampf zwischen dem alten Herzen, was Paulus hier das Fleisch nennt. Und in Kapitel 5, Vers 17 hat er es dann so ausgedrückt, er hat gesagt, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, ja, ein Herz gegen das andere, und der Geist gegen das Fleisch, und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, unser Leben als Christen ist durchaus ein Kampf. Ein Kampf zwischen unserer alten Natur, die uns von Gott wegziehen will, und unserem neuen Herzen, was uns zu Gott hinzieht. Und der Auftrag, den wir als Christen haben, ist es, unser neues Herz zu stärken und unser altes verhungern zu lassen oder zu töten, sagt Paulus sogar. Aber wie gelingt es mir jetzt? Wie mache ich das? Wie sieht das praktisch in meinem Leben aus? Wie wird die Sünde in meinem Leben weniger? Und wie kann ich mehr so werden, wie Gott das will? Und genau auf diese Frage gibt uns Paulus in unseren Versen heute eine Antwort, in den Versen 6 bis 10 von Kapitel 6. Er verwendet dazu ein Bild aus der Landwirtschaft. Das ist das Bild von Saat und Ernte. Und wenn wir es in Kurzform zusammenfassen wollen, was Paulus in diesen 5 Versen von uns fordert, dann ist das: Achte darauf, was du säst, denn davon hängt ab, was du erntest. Achte darauf, was du mit deinem Leben säst, denn davon hängt ab, was du erntest. Das hängt untrennbar zusammen. Diese Erfahrung musste auch ein älterer Bauer aus Bayern machen. Der hat nämlich vor 5 Jahren geplant, auf einem Stück Acker vor seinem Haus etwas anzupflanzen. Er hat sich überlegt, okay, was pflanze ich da an? Und er kam auf die Idee, Sonnenblumen würden da richtig gut aussehen. Also suchte er in seinem Haus nach Kernen von Sonnenblumen, die er also aussäen könnte, und er fand keine. Aber irgendwo hinten im Schrank fand er noch eine Packung Vogelfutter und sah, wow, in diesem Vogelfutter sind ganz viele Sonnenblumenkerne drin, also säe ich doch einfach mal dieses Vogelfutter aus. Und tatsächlich wuchsen dann auch auf seinem Feld viele Sonnenblumen, aber eben auch allerlei anderes, was sonst noch so in diesem Vogelfutter drin war. Unter anderem über 1000 zur Drogenherstellung geeignete Hanfpflanzen. Und erschreckte Spaziergänger informierten die Polizei, die daraufhin über eine Woche lang das Haus des älteren Bauern geheim observierte. Und als sie ihn schließlich festnahmen, fiel der Bauer aus allen Wolken und vernichtete die Pflanzen sofort. Eine Strafanzeige hatte er trotzdem am Bein. Allerdings meinte die Polizei zu ihm, dass er wohl nichts zu befürchten habe. Ich weiß nicht, was der Bauer an dem Abend gedacht hat, als er so zu Hause auf seinem Sessel saß und die Polizei ihn gerade mit über 1000 Hanfpflanzen erwischt hatte. Aber eine Lektion hatte er für sein Leben gelernt und die lautet: Achte darauf, was du säst, denn was du säst, das wirst du auch ernten. Und genau dieses gleiche Bild verwendet Paulus für unser geistliches Leben. Er schreibt in Vers 7 in der zweiten Hälfte: Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und so ist mein Thema für heute Morgen ganz kurz und bündig: Du säst, was du erntest. Du erntest, was du säst. Und ich habe 3 Punkte, wie meistens. Erstens, wenn du auf dein Fleisch säst, riskierst du dein Leben. Zweitens, wenn du auf den Geist säst, gewinnst du das Leben. Und drittens, wenn du gut säen willst, dann tue Gutes in deinem Leben. Also du erntest, was du säst, ist das Thema. Und dann, wenn du auf dein Fleisch säst, riskierst du dein Leben. Wenn du auf den Geist säst, gewinnst du das Leben. Und wenn du gut säen willst, dann tue Gutes in deinem Leben. Erstens, wenn du auf dein Fleisch säst, dann riskierst du dein Leben. In Vers 7 ermahnt Paulus uns: Irrt euch nicht. Man könnte auch übersetzen: Lasst euch nicht durcheinander bringen. Und das lesen wir so einfach als Satz, der da steht, klar, aber wir müssen uns vorstellen, wie Paulus richtig energisch sagt: Leute, wacht auf. Und er fügt hinzu: Gott lässt sich nicht spotten. Warum muss Paulus das sagen? Ich glaube, weil wir Menschen ein Problem haben. Wir sind sehr kurzsichtig. Ja, wir denken, okay, wenn ich das und das mache, dann wird das Folgen haben. So schlau sind wir. Aber wir denken uns, wenn ich das und das mache und es nicht sofort oder ziemlich gleich danach irgendwelche schlimmen Folgen hat, dann ist es okay, was ich mache. Und noch schlimmer macht das der Zeitgeist heute. Ja, er sagt uns, im Prinzip bist du nur dir selbst gegenüber verantwortlich. Wenn du dich dabei gut fühlst, dann ist es okay. Und kein Gott wird dir sagen und kein Gott darf dir sagen, was du zu tun hast. Mach, was du für richtig hältst, mach, was sich richtig anfühlt, dann ist es auch richtig. Viele Menschen, ich würde sagen, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft leben so. Was ich sähe, ist im Grunde egal. Ich werde es nämlich niemals ernten müssen. Und die Wirklichkeit scheint solche Menschen ja zu bestätigen. Man lebt im Grunde, wie man das will. Und es hat sehr häufig, zumindest in den Wochen und Monaten danach, keine Konsequenzen. Ja, man kann sich über Gott lustig machen, man kann seine Gebote misshandeln und meistens trifft uns dafür nicht direkt der Blitz von Gott. Man kann sich selbst zum Gott erklären, das hat scheinbar keine Folgen. Ja, viele Menschen, die so etwas tun, die leben ja ein richtig gutes Leben. Und das kann für uns Christen ja zu Problemen führen, zu Fragen. Warum ist Gott eigentlich so? Ja, warum lässt Gott das mit sich machen? Warum kann man ein so gutes Leben leben ohne Gott? Ist es Gott egal, wie wir leben? Und Paulus sagt, nein, das ist nicht egal. Vers 7, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das Problem vieler Menschen heute ist, und vielleicht auch oft unser Problem, wir denken, dass Gott sich nicht für unseren Lebensstil interessiert, weil uns direkt danach, nachdem wir irgendwas gemacht haben, nicht direkt irgendetwas passiert. Aber das ist genauso naiv, wie zu sagen, ich habe etwas gesät auf den Acker und 2 Tage später bin ich dann zum Acker gegangen und ich sehe auf dem Acker nichts und von daher wächst da auch nichts. Das ist natürlich total dumm, so zu denken. Zwischen Saat und Ernte vergeht eine bestimmte Zeit. Und wenn man eben Hanfsamen auf seinem Acker sät, dann hat man nicht am nächsten Tag ein Problem, aber eben ein halbes Jahr später. Und Paulus sagt, genauso ist es mit unserem Leben. Es ist total dumm zu denken, dass Gott nichts macht, nur weil ich ohne ihn ein eigentlich total angenehmes Leben führen kann. Gott sagt von sich selbst, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Er duldet es nicht, wenn wir uns gegen ihn stellen, wenn wir andere Götter haben oder ihn nicht beachten. Auf der anderen Seite straft er aber nicht immer sofort. Oftmals straft er hier auf der Erde auch gar nicht. Aber das heißt nicht, dass es keine Strafe gibt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und es kommt darauf an, wie unser Leben aussieht. Und da gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Paulus nennt sie hier jetzt im Folgenden. Er sagt, zum einen kann ich auf mein Fleisch säen. Und zur Erinnerung, ich hatte es eben schon gesagt, unser Fleisch, das ist unser altes Herz, das uns von Gott wegziehen möchte. Und darauf, sagt Paulus, sollen wir Christen nicht säen. Wie sät man auf das Fleisch? Die grundsätzliche Antwort ist, man sät auf das Fleisch, indem man sündigt. Man sät auf das Fleisch, indem man Dinge tut, denkt oder sagt, die Gott nicht gefallen. In der Bibel geht es oft darum, dass Gott dann zornig ist, wenn wir sündigen. Aber hier in Vers 8, da zoomt die Bibel auf dich persönlich und sie fragt, was ist die Folge für dich ganz persönlich, wenn du sündigst? Und Paulus schreibt in der Mitte von Vers 8, wer so lebt, wer auf sein Fleisch sät, wer in der Sünde lebt, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Und ich denke, dass jeder von euch weiß, dass Verderben nichts besonders Gutes ist. Aber was heißt es konkret? Ja, dass wir vom Fleisch Verderben ernten werden, wenn wir darauf säen. Und ich glaube, es kann grundsätzlich 3 Dinge heißen. Zunächst einmal heißt es, dass ich dadurch, dass ich auf mein Fleisch sähe, mir Probleme in meinem Leben hier auf der Erde schaffe. Ich habe ja gesagt, oft ertappen wir uns dabei, dass wir denken, och, ich mache das jetzt und wenn es nicht direkt irgendwelche schlimmen Folgen hat, dann macht das nichts, dann war es bestimmt okay. Und oft stimmt das auch, aber immer wieder ertappen wir uns auch dabei und merken, dass unser Verhalten schlimme Folgen hat. Und das liegt daran, dass Gott uns seine Gebote nicht nur gegeben hat, um uns zu zeigen, was er selbst von uns möchte. Sondern er hat uns seine Gebote auch gegeben, um uns zu zeigen, wie wir ein Leben leben können, das für uns selbst gut ist. Ein Beispiel aus unserer Gesellschaft. Vor ziemlich genau 50 Jahren gab es im Westen hier die sexuelle Revolution. Und die Botschaft war und ist, solange es dir gefällt und dem oder der anderen auch gefällt, da kannst du in sexueller Hinsicht machen, was du willst, wann immer du willst, mit wem du willst und wie du willst. Und ich denke, es ist ziemlich klar, wenn wir die Bibel nur in Grundzügen kennen, wissen wir, das widerspricht der Bibel. Das widerspricht den Geboten Gottes. Gott hat die Sexualität erfunden und sie ist deswegen etwas sehr Gutes. Aber um die Sexualität und uns selbst zu schützen, hat er uns Gebote gegeben und hat die Sexualität für die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau vorgesehen. Und wenn man jetzt mal die letzten 50 Jahre zurückguckt und fragt, okay, was hat die sexuelle Revolution eigentlich gebracht? Dann hat sie uns zum einen die große Freiheit versprochen, aber relativ wenig davon gehalten. Ja, die Zahl der Kinder ist seitdem zurückgegangen. Die Zahl der Kinder, die nur mit einem Elternteil aufwachsen, dafür sprunghaft angestiegen. Die Zahl der Scheidungen hat zugenommen und glücklicher sind die Menschen heute auch nicht als vor 50 Jahren. Das ist ein Stück weit, das unsere Gesellschaft erntet, was sie gesät hat. Aber das gilt nicht nur für die Gesellschaften oder für ganze Gruppen von Menschen, sondern es gilt eben auch für dich ganz persönlich. Wenn ihr das Buch Sprüche mal lest, dann ist das Buch Sprüche im Prinzip eine Auslegung von diesem Vers: Was wir säen, das werden wir auch ernten. Ja, zum Beispiel beim Thema Faulheit. Lesen wir in Sprüche 6, ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Oder Thema Sexualität. Salomo warnt in Sprüche 5 vor sexueller Sünde und gibt dann die Begründung, damit du nicht seufzen musst bei deinem Ende, wenn dir dein Leib und Leben hinschwinden und sagen musst, warum habe ich doch die Zucht gehasst? Warum hat mein Herz die Zurechtweisung verachtet? Ich habe nicht gehört auf die Stimme meiner Lehrer und meinen Lehrmeistern kein Gehör geschenkt. Oder das Thema falsches Selbstvertrauen. Salomo schreibt, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Es gibt noch viele andere Beispiele aus dem Buch der Sprüche, wo deutlich wird, wer auf sein Fleisch sät, der wird schon hier in diesem Leben oftmals gegen die Wand fahren. Und schon hier in diesem Leben Verderben über sich bringen. Aber auf das Fleisch säen, und das ist jetzt das Zweite, was ich euch zeigen möchte, bedeutet nicht nur, dass wir hier in diesem Leben Verderben auf uns laden, sondern auch dann, wenn wir vor Jesus stehen, wenn Jesus wiederkommt. Hier in diesem Leben, das ist ja noch vergleichsweise harmlos. Aber richtig entscheidend wird es, wenn Jesus wiederkommt und wir vor ihm stehen und er uns fragt, wie hast du gelebt? Worauf hast du gesät? In 1. Korinther 3 wirft Paulus einmal einen Blick auf dieses Gericht. Und er schreibt den Korinthern, einer Gemeinde von Menschen, die häufig dachten, ich glaube ja an Jesus, also kann ich ja säen, wie ich möchte. Und denen schreibt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Paulus sagt hier, Gott wird am jüngsten Gericht das Werk, die Taten von einem jeden von uns, wie durchs Feuer proben. Manche Dinge werden bleiben. Das sind die, die aus Gold und Silber gebaut sind. Also wo auf den Geist gesät wurde. Aber andere werden auch verbrennen, die aus Heu und Stroh gebaut sind. Und so schreibt Paulus weiter, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Paulus sagt, es gibt Christen, die haben ihr ganzes Leben hauptsächlich falsch gesät. Und sie werden gerettet, wie durchs Feuer hindurch. Aber es wird nichts bleiben von dem, was sie hier auf der Erde gemacht haben, getan haben. Und im 2. Korintherbrief schreibt Paulus das dann nochmal in anderen Worten, aber mit demselben Bild, was wir hier in unserem Abschnitt haben. Er schreibt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer falsch sät, wird Verderben ernten. Das bezieht sich auf das Leben hier, das haben wir eben gesehen. Das bezieht sich aber auch auf das Gericht. Und es gibt noch eine dritte Seite, die wichtig ist. Und das ist die schwerwiegendste. Denn Verderben kann auch bedeuten, dass jemand, der falsch sät, gar nicht errettet ist. Ich glaube sogar, dass es das ist, was Paulus hier am ehesten im Blick hat. Wenn ihr mal in Vers 8 schaut, dann stellt er gegenüber und er sagt, die, die aufs Fleisch säen, die werden vom Fleisch Verderben ernten, die aber auf den Geist säen, werden das ewige Leben ernten. Das heißt, das Verderben ist hier dem ewigen Leben gegenübergestellt. Es liegt also nahe, dass das Verderben das Gegenteil des ewigen Lebens ist. Und wie ist das zu verstehen? Ich betone nochmal, was ich auch am Anfang gesagt habe und was ich in unserer Reihe über den Galaterbrief immer wieder sagen werde und schon oft gesagt habe. Wir sind als Christen alleine durch den Glauben gerettet. Aber was eben auch klar sein muss, ist, dass wir niemals aus Glauben gerettet werden, der dann alleine bleibt, der fruchtlos bleibt. Und deswegen kann es sein, dass jemand, der, sag mal, aussieht wie ein Christ, und wenn man ihn fragt, auch sagen würde, ich bin Christ, gar kein Christ ist und deswegen sein ganzes Leben lang nur auf sein Fleisch sät. Was bedeutet es also, dass die, die auf das Fleisch säen, vom Fleisch Verderben ernten werden? Es bedeutet es, Menschen, die nicht darum kämpfen, so zu leben, wie es Gott gefällt, erstens in diesem Leben sich allerlei Probleme anhäufen können. Nicht unbedingt, aber es passiert häufig. Es bedeutet zweitens, dass es Menschen gibt, die zwar Christen sind und errettet sind, die aber so kärglich gesät haben, dass das meiste von dem, was sie getan haben, im jüngsten Gericht keinen Bestand haben wird. Und drittens kann es sogar bedeuten, dass jemand, der sein Leben lang falsch sät, dadurch zum Ausdruck bringt, dass er überhaupt kein Christ ist. Und so ernst wie das ist, hat Paulus aber nicht nur in Vers 8 die negative Perspektive im Blick, sondern auch die positive. Er schreibt nämlich in der zweiten Hälfte, wer auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist mein zweiter Punkt. Wenn du auf den Geist säst, dann gewinnst du das Leben. Um erstmal ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen, unser Leben ist kein Entweder-Oder. Es ist nicht so, dass ein Christ nur sein ganzes Leben auf den Geist sät. Das gibt's nicht. Jeder Christ sät bis zu seinem Tod sowohl auf das Fleisch als auch auf den Geist. Kein Mensch ist ohne Sünde. Aber ein Christ ist jemand, der darum kämpft, auf den Geist zu säen und der gleichzeitig darum kämpft, nicht auf das Fleisch zu säen. Ich wähle einfach nochmal das Bild, was Paulus hier wählt. Das Bild vom Bauern. Vermutlich ist es noch keinem Bauern gelungen, sein Feld frei von Unkraut zu halten. Heute vielleicht schon mit irgendwie Chemikalien, aber zumindest in der damaligen Zeit ging das nicht. Also hatte jeder Bauer auf seinem Feld gute Pflanzen, die er anpflanzen wollte, und eben Unkraut. Und ich glaube, ähnlich ist es mit unserem Herzen als Christen. Das sind Dinge, die sind gut gesät und Dinge, die sind auf das Fleisch gesät. Und was macht jetzt einen Christen aus? Nicht, dass er kein Unkraut auf seinem Acker hat, denn das ist unmöglich. Aber dass er hingeht und das Unkraut bekämpft und die Frucht pflegt. Und dann kommt das Unkraut wieder und wieder und vielleicht macht der Bauer auch mal den Fehler und sorgt dafür, dass sogar noch mehr Unkraut wächst, weil er irgendwie was falsch macht. Aber dann erkennt er das und kämpft wieder gegen das Unkraut. Und wenn es dann wieder wächst, dann reißt es wieder aus und versucht es loszuwerden, während er versucht, die Frucht, die auf den Geist gesät ist, die gut gesät ist, eben zu pflegen und voranzubringen. Und deswegen schreibt Paulus hier, wir sollen als Christen auf den Geist säen. Der Geist, auch das habe ich am Anfang gesagt, ist der Teil unseres Herzens, der vom Heiligen Geist erneuert ist. Und wie wird unser Herz erneuert? Wie bekomme ich ein Herz, das das Gute will? Und die Antwort, die wir in der Bibel finden, ist, indem ich mich nahe bei Jesus halte. Indem ich in seinem Wort lese, indem ich Gemeinschaft mit ihm im Gebet suche und das sowohl alleine, zu Hause, als auch mit anderen Christen zusammen. Und dadurch verändert der Heilige Geist mein Herz so, dass ich die Früchte des Geistes bringe, wie Paulus es in Kapitel 5 genannt hat. Oder indem ich einfach Gutes tue, so nennt es Paulus hier in Kapitel 6. Aber es scheint eben nicht nur in diese eine Richtung zu gehen. Nicht nur, ich halte mich nah bei Jesus, dann verändert er mein Herz und dann tue ich Gutes. Sondern ich glaube, dass auch unsere Taten, das, was wir dann tun, wieder einen Einfluss auf unser Herz haben. Denn Gutes tun und auf den Geist säen bedeutet in unserem Abschnitt das Gleiche. Und jetzt sind wir hier in der Gemeinde und wir hören das so und denken, naja, kein Ding, ja, dann tue ich halt Gutes. Aber Gutes tun ist gar nicht so leicht, wie sich's anhört. Denn Gutes tun hat immer was mit Opfer zu tun. Wir opfern für jemand anders drei Dinge. Zeit, Kraft und oder Geld. Und das ist anstrengend. Und deswegen schreibt Paulus in Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten. Paulus weiß ganz genau, Gutes tun ist richtig anstrengend. Gutes tun kostet uns etwas. Es macht müde, es bringt nicht immer Freude. Und es ist nicht leicht. Ja, am deutlichsten wird das, wenn man zu Hause kleine Kinder oder pflegebedürftige ältere Menschen hat. Dann bedeutet denen Gutes zu tun, sein ganzes Leben an den Bedürfnissen von diesen Menschen auszurichten. Ja, man muss sein ganzes Leben an den Schlaf- und Essensrhythmus dieser Menschen anpassen. Gutes tun kostet und oft sieht man so wenig Ergebnis. Wir werden ernten, sagt Paulus. Aber er sagt nicht, dass wir sofort ernten werden, sondern er sagt, wir werden zu seiner Zeit ernten. Und damit meint er, dann, wenn wir einmal bei Gott sein werden, dann werden wir für unsere guten Taten, für unser gutes Säen belohnt werden. Aber halt erst dann. Hier auf der Erde ist es eben oft Opfer, Anstrengung und man sieht oft nicht die Ergebnisse. Aber Paulus sagt, es lohnt sich. Zwar oft nicht sofort, aber zu seiner Zeit, wenn wir bei Gott sind, nach diesem Leben, dann werden wir ernten. Und das ist die wunderbare Verheißung auch für dich heute Morgen. Nichts, was du hier auf dieser Erde für Gott tust, wird ohne Folgen bleiben. Nichts, was du hier auf dieser Erde für Gott tust, wird ohne Folgen bleiben. Petrus fragte einmal Jesus, Herr, wir haben alles verlassen für dich. Und wir sind dir nachgefolgt. Und er will damit sagen, Jesus, was haben wir eigentlich davon? Und Jesus hat zu ihm gesagt, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Gutes tun ist nicht etwas, was uns den Himmel bringt. Das wäre Werkgerechtigkeit. Paulus hatte das lang und breit in den ersten 4 Kapiteln des Galaterbriefs abgestritten. Man könnte sogar sagen, vernichtet hatte das. Aber ein aus Gnade geretteter Christ ist jemand, der Frucht bringt, der auf den Geist sät, der wirklich danach bestrebt ist, Gutes zu tun. Und wie sieht das jetzt praktisch aus mit dem Gutes tun? Was genau soll ich denn jetzt machen in der nächsten Woche, um auf den Geist zu säen? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wenn du gut säen willst, dann tue Gutes in deinem Leben. 2-mal fordert uns Paulus auf zum Gutes tun. Einmal in Vers 9, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Und dann nochmal in Vers 10, sagt er so, lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Was ist denn jetzt eine gute Tat, ein gutes Werk? Der Heidelberger Katechismus beantwortet uns das in Frage und Antwort 91. Es gibt 3 Kriterien, 3 Dinge, die erfüllt sein müssen, um ein gutes Werk zu sein. Es sind die Dinge, die wir in unserem Leben tun aus wahrem Glauben, also als Christen. Zweitens nach dem Gesetz Gottes, also so wie Gott das gesagt hat. Und drittens, die ihm zur Ehre geschehen, also mit der richtigen Motivation geschehen. Dinge, die wir aus wahrem Glauben als Christen tun, so wie Gott das geboten hat und ihm zur Ehre. Und es umfasst alle Bereiche des Lebens, wirklich alle. Und es bedeutet für unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Dinge. Und deswegen fordert Paulus auch erstmal ganz generell, dass die Galater Gutes tun sollen. In Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus ist hier sehr allgemein. Er sagt, tue Gutes, egal wo du bist. Wenn du gut säen willst, um gut zu ernten, dann tue Gutes. Ein bisschen schränkt Paulus das aber dann doch noch ein. Und er sagt, Vers 10, wo wir Gelegenheit haben. Das ist eine Einschränkung, die zum Beispiel bedeutet, dass es nicht deine Aufgabe ist, den Welthunger zu besiegen. Das schaffst du nicht, ist zu groß für dich, ist auch gar nicht deine Aufgabe. Aber es ist deine Aufgabe, da wo die Not in deiner Umgebung ist, wo du Not in deiner Umgebung siehst, da Gutes zu tun. Es ist überhaupt nichts verkehrt daran, irgendwo ans andere Ende der Welt zu fahren und dort für eine Zeit anderen Menschen zu helfen. Es ist super, wenn das hier Leute machen. Aber deine erste Verantwortung ist hier vor Ort, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle aus Erfahrung, denen Gutes zu tun, die uns am nächsten stehen, ist am allerschwierigsten. Ja, woanders zu helfen, das ist oft spannend, da erlebt man Neues, das ist irgendwie interessant. Aber jeden Tag treu in seiner unmittelbaren Umgebung, denen Gutes zu tun, die sowieso ständig um einen rum sind, von denen man alle Schwächen kennt und die einem eigentlich jeden Tag ein bisschen auf den Keks gehen, das ist unglaublich schwierig. Und manchmal eintönig. Aber weißt du, das ist genau das, was Gott von dir möchte. Und dann sagt Paulus, es gibt einen Ort, da sollen wir ganz besonders viel Gutes tun. Und das ist die Gemeinde. Am Ende von Vers 10 schreibt Paulus, tut Gutes an allen. besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Mit anderen Worten, an denen, die Gott hier in der Gemeinde als deine Geschwister an deine Seite gestellt hat. Hier in Vers 10 ist Paulus also relativ allgemein. Er sagt, du säst gut in deinem Leben, indem du Gutes tust, wo Gelegenheit ist. Überall in deiner Umgebung, aber besonders in der Gemeinde. Aber das ist nicht alles. Paulus gibt uns ein konkretes Beispiel, wie das aussehen kann mit dem Gutes tun. Und das finden wir im ersten Vers von unserem Abschnitt, Vers 6. Den haben wir ja bisher übersprungen. Und dort schreibt er, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Paulus sagt ja also, wenn du jetzt ganz konkret fragst, wie sieht das praktisch aus? Gib mir doch ein konkretes Beispiel, wie ich jetzt Gutes tun kann. Dann unterstütze deinen Pastor, beziehungsweise der, der dich im Wort lehrt, finanziell. Vielleicht fragt ihr euch, wieso hat Paulus dieses Beispiel gewählt? Also ich habe mich das in der Vorbereitung ziemlich lange gefragt. Ist das echt das Zentrale? Also es gibt doch so viele Bereiche, wo man Gutes tun kann und jetzt wählt er dieses Beispiel. Und wusste Paulus eigentlich nicht, dass alle Pastoren in den 2000 Jahren nach ihm bis heute jetzt echt das Problem haben, dass sie ihrer Gemeinde sagen müssen, wenn du Gutes tun willst, dann unterstütze deinen Pastor. Das ist ja schwierig. Aber das ist genau das, was Paulus hier sagt. Die gute Nachricht für alle Pastoren ist, es ist ja nicht ihre Botschaft, sondern es ist Gottes Botschaft und es steht in der Bibel. Auch diese Aufforderung steht in der Bibel und ist Gottes Wort an uns. Und ich habe dann eine Weile drüber nachgedacht und festgestellt, vielleicht ist es nur ein kleiner Bereich unseres Lebens. Aber es verrät sehr viel über unser Herz. Und ich möchte euch heute Morgen drei Dinge nennen, worum es praktisch geht in dieser Aufforderung in Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das erste ist, wenn du deinen Pastor finanziell unterstützt, dann zeigst du, dass dir das Wort Gottes wichtig ist. Und Paulus schreibt dir in Vers 6 nicht, unterstütze deinen Pastor mit allen Gütern, sondern er formuliert es anders. Er sagt, der, der im Wort unterrichtet wird, der soll dem, der unterrichtet, geben. Paulus lenkt also den Blick nicht auf die Person, sondern auf das Wort Gottes. Er sagt im Prinzip, du willst das Wort Gottes besser verstehen, brauchst einen Lehrer. Du möchtest, dass der Lehrer sich Zeit nimmt, das Wort Gottes besser zu verstehen, um es dir beizubringen. Dann unterstütze ihn finanziell, denn gute Lehre braucht Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob ihr ein Bild habt, aber eine Predigt braucht ungefähr 10-mal so viel Vorbereitung an Zeit, wie sie dann dauert. Und wir sind ja bereit, für alles Mögliche Geld auszugeben. Und wenn man dann jemand die Abrechnung eines Monats zeigt, also wo draufsteht, was man alles ausgegeben hat, dann kann dieser andere, der die Abrechnung sieht, glaube ich, ziemlich genau sagen, was dir in deinem Leben wichtig ist. Oder? Ich hatte zum Beispiel einen Bekannten im Studium, der war eben Student wie ich. Und als Student hat man ja nicht so viel Geld. Aber der hat sehr, sehr spartanisch gelebt, noch spartanischer als viele andere Studenten, weil er sein gesamtes Geld, was er übrig hatte, für Fußball investiert hat. Er war nicht nur bei jedem Heimspiel von seinem Verein, sondern sogar bei jedem Auswärtsspiel, ist durch ganz Deutschland gefahren. Und wenn sein Verein in Europa gespielt hat, dann ist er durch ganz Europa geflogen. Ja, und wenn man dann auf seine Kontoauszüge geguckt hätte, habe ich jetzt nie gemacht, aber wenn man das gemacht hätte, dann hätte man gesehen, okay, dem jungen Mann ist Fußball wirklich enorm wichtig. So verraten unsere Kontoauszüge ganz schön viel über unser Herz. Die Frage ist, wie viel ist dir das Wort Gottes wert? Das Zweite, was daran praktisch deutlich ist, wenn du deinen Pastor finanziell unterstützt, dann zeigst du, dass dir das Reich Gottes wichtiger ist als dein eigenes kleines Reich. Das geht in eine ähnliche Richtung wie eben. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, im Propheten Haggai, da wirft Gott durch den Propheten Haggai seinem Volk eine Sache vor. Und er sagt, ihr alle, ihr Leute, wohnt in schön getäfelten und schönen Häusern, aber der Tempel, das Haus Gottes, ist eine Ruine. Und was war das Problem? Das Volk Israel war in der Gefangenschaft gewesen, König Nebukadnezar hatte Jerusalem zerstört, und jetzt waren sie zurückgekommen und sie hatten sich alle schönen Häuser wieder aufgebaut, aber der Tempel lag immer noch da und war eine Ruine. Und was Gott den Menschen nicht vorwirft, ist, dass sie in Häusern wohnen oder dass sie ihre Häuser gebaut haben. Er wirft ihnen noch nicht mal vor, dass sie ihre Häuser schön gemacht haben. Aber er wirft ihnen vor, dass sie falsche Prioritäten setzen, dass sie nur sich selbst für sich selbst interessiert sind, nur ihr eigenes kleines Reich bauen wollen und nicht darüber hinaus nach Gottes Reich fragen. Und das ist ähnlich heute. Wir müssen heute Gott kein Haus mehr bauen. Aber wie wichtig ist uns unser kleines Reich, was wir uns geschaffen haben, und wie wichtig ist uns im Vergleich dazu Gottes Reich? Ja, und es beschränkt sich nicht nur auf die Finanzierung eines Pastors oder der eigenen Gemeinde. Es gibt in unserem Land viele christliche Werke und ganz besonders Missionare, die ihre Arbeit nur machen können, weil andere Christen etwas von ihrem Geld opfern. Weil andere Christen bewusst sagen, ich verzichte auf das und das in meinem Leben und gebe von meinem Geld, weil mir Gottes Reich wichtiger ist als mein kleines Reich auf dieser Welt. Und das Dritte ist, du zeigst, dass du andere liebst wie dich selbst. Gutes Tun hat nämlich viel mit dem Gebot der Nächstenliebe zu tun. Und man könnte auch sagen, das Gebot der Nächstenliebe wird dann praktisch, wenn wir Gutes tun. Und wie können wir jetzt gerade an den Hausgenossen des Glaubens Gutes tun, wie Paulus in Vers 10 fordert? Und es kommt ganz auf die Person an. Da gibt es Leute vielleicht, die erfahren Leid und die brauchen tröstende, aufmunternde Worte. Dann gibt es Leute, die haben Probleme. Die brauchen vielleicht Ermahnung oder Begleitung. Dann gibt es Leute, die haben Fragen. Die brauchen Leute, die ihnen die Fragen beantworten. Dann gibt es Leute, die umziehen oder irgendwas praktisch zu tun haben. Die brauchen praktische Hilfe. Und dann gibt es Leute, die Vollzeit für das Reich Gottes arbeiten. Pastoren, Missionare, andere. Und das ist Paulus Punkt hier. Und denen zeigt man seine Nächstenliebe durch viele Dinge, aber eben auch dadurch, dass man sie finanziell unterstützt. Paulus wird hier sehr konkret in Vers 6. Und ich bin davon überzeugt, dass er dieses Beispiel wählt. Nicht, weil er möchte, dass sich Pastoren dann irgendwie komisch fühlen, sondern weil es sehr viel über dein Herz, über deine Prioritäten und über deine Nächstenliebe verrät. Eines Tages wird für jeden von uns dieses Leben vorbei sein. Vieles, was uns in diesem Leben beschäftigt hat, wird dann völlig egal sein. Vieles, was dir in diesem Leben den Kopf zerbrochen hat, vieles, was dir in diesem Leben deine Gefühle durcheinander gebracht hat, es wird dann völlig egal sein. Aber eine Sache wird nicht egal sein. Und das ist die Frage, worauf hast du hier in deinem Leben gesät? Keiner von uns wird in den Himmel kommen wegen seiner guten Werke. Und doch wirst du einmal so reich ernten, wie du hier auf dieser Erde gesät hast. Jesus selbst sagt, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Denn dann werdet ihr reich belohnt werden. Amen.